Wer von euch hat schon mal den schiefen Turm von Pisa gesehen? Ah, doch einige Touristen hier unter uns. Das ist der berühmte schiefe Turm von Pisa. Jahr für Jahr reisen Hunderttausende von Besuchern hin und schauen sich diese schräge Sache an, dieses Phänomen. Nun, die Schieflage dieses Turms kommt daher, warum kommt er eigentlich? Weil der Untergrund sich unter dem Gewicht verformt. Anfang der 90er Jahre musste dieser über 14.000 Tonnen schwere Turm für Besucher gesperrt werden. Also alle, die ihr gesehen habt, müsst irgendwann mal danach oder davor dann dort gewesen sein, weil diese Schräglage gefährlich wurde. Und ich habe gelesen, 12 Jahre dauerten die Sanierungsarbeiten oder diese Sanierungsmaßnahmen, bei der der Turm wieder um 44 Zentimeter aufgerichtet wurde. Den Bauexperten war also klar, wenn wir diesen schönen Turm nicht bald ein festes Fundament, eine feste Grundlage geben, wird er irgendwann mal kippen und dann ist alles kaputt. Auf das Fundament, auf den Grund kommt es an. Ist ein Haus nicht auf ein festes Fundament gebaut, ist tief unten alles schwammig, wird es irgendwann mal Risse bekommen. Alles wird sich verschieben und es besteht Lebensgefahr, weil alles einzustürzen droht. Wir wollen heute den nächsten Abschnitt aus Epheser 4 betrachten, die Verse 17 bis 24, wo Paulus deutlich zeigt, dass ein Christenleben ein Leben auf einem festen Fundament ist. Vielleicht erinnert ihr euch auch in den letzten 2 Predigten, da haben wir gerade anhand von Epheser 4 über die Einheit der Gemeinde nachgedacht. Und vor 2 Wochen da ging es darum, wie wir leben müssen, um diese Einheit zu bewahren und was Gottes Vorgaben für diese Einheit sind. Und letzten Sonntag, da haben wir gehört, dass die Vielfalt in der Einheit die Gesamtheit erbauen soll. Und mit dem Abschnitt, den wir jetzt heute betrachten wollen, da beginnt Paulus darüber zu sprechen, wie sich dieses neue Leben in Christus, im Persönlichen, aber auch im Sozialen bewähren muss. Und wir wollen heute aus Gottes Wort sehen, was der Grund dafür ist, dass Christen nicht mehr wie früher leben müssen. Dass ihr Leben eben nicht auf einem schwammigen, sumpfigen Fundament steht, sondern auf festem Grund. Wir haben in Christus ein neues Leben auf neuem Fundament. Und es ist absolut wichtig, diese Grundlage zu erkennen und zu verstehen. Sonst sehen wir uns selbst und unser Leben wieso diesen Turm von Pisa schräg und jederzeit bedroht umzukippen. Lass uns hören, was der Geist Gottes uns durch Paulus sagt. Epheser 4, Abvers 17. Aus all diesen Gründen fordere ich euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf, nicht länger wie die Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet. Ihr Verstand ist wie mit Blindheit geschlagen und sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Denn in ihrem tiefsten Innern herrscht eine Unwissenheit, die daher kommt, dass sie ihr Herz gegenüber Gott verschlossen hat. Das Gewissen dieser Menschen ist abgestumpft. Sie haben sich der Ausschweifung hingegeben und beschäftigen sich voller Gier mit jedem erdenklichen Schmutz. Ihr aber habt bei Christus etwas anderes gelernt. Oder habt ihr seine Botschaft etwa nicht gehört? Seid ihr etwa nicht in seiner Lehre unterrichtet worden, in der Wahrheit, wie sie in Jesus zu uns gekommen ist? Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern als solche, die den alten Menschen abgelebt haben, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen, denn ihr habt den neuen Menschen angezogen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Das Erste, woran Paulus uns in den Versen 17 bis 19 erinnert, ist, dass unser Lebensfundament nicht mehr der alte Sumpf der Sünde ist. Es steht nicht mehr auf diesem unsicheren Grund, nein. Da hat sich was Grundlegendes geändert. Und der Apostel sagt uns das als einer, der ja das selber im eigenen Leben erfahren hat. Er spricht also nicht über dieses Thema wie ein Blinder über die Farbe, sondern er kann das Gesagte durch sein eigenes Leben bezeugen. Und er sagt uns hier, Leute, das neue Leben, es steht im Gegensatz zu dem alten Sündenleben. Ihr erinnert euch doch noch sicherlich, wie dieser schwankende Grund eurer heidnischen Lebensweise aussah. Da wird also ganz eindeutig ein Kontrast herausgearbeitet und die Bibel, die unterscheidet immer wieder, ganz klar, zwischen alt und neu und gut und böse und Licht und Finsternis. Leider, wir der Mensch oft beides zusammen haben. Er will das neue Leben haben, ohne das alte aufgeben zu wollen. Aber Paulus sagt uns hier ganz klar, das geht nicht. Als Christen können wir nicht so leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Und dann folgt eine sehr treffende Beschreibung dieser Lebensweise, die unter der Kontrolle der Sünde stand, eines Lebens auf sumpfigen Boden. Und wenn wir diesen Abschnitt genau anschauen, dann fällt auf, dass Paulus hier nicht nur das heidnische, gottlose Verhalten kritisiert, sondern zunächst über die geistigen Grundlagen spricht, auf denen dieses gottlose Verhalten gedeiht. Aus der Denkweise kommt die Verhaltensweise. Wie der Mensch denkt, so ist er, sagte schon der verstorbene Apologet Francis Schaeffer. Sehr charakteristisch für die geistige Grundlage eines Menschen, der Gott nicht kennt, der keine Beziehung zu Gott hat, ist die Sinnlosigkeit. Ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet, so nennt es Paulus hier. Der Sinn des unerlösten Menschen ist nichtig, leer, auf Vergänglichkeit ausgerichtet. Wenn wir morgen tot sind, dann lass uns wenigstens das heute in vollen Zügen genießen. Was soll's? Der Mensch in seinem natürlichen Zustand hat Gottes Maßstäbe und Gottes Ziel nicht vor Augen. In seiner Sinnlosigkeit treibt ihn keine Hoffnung nach vorne. Ein Leben ohne Gottesbeziehung richtet sich allein auf das Sichtbare aus. Es wurzelt in dem Vergänglichen. Und in Vers 18a vertieft Paulus diesen Gedanken noch. Da sagt er, der Verstand eines Menschen ohne echte Gottesbeziehung ist wie mit Blindheit geschlagen. Und der Verstand ist mehr als nur der Intellekt, auch wenn man den so grundlegenden Begriff hier im Urtext mit Denken oder Verstand übersetzen kann. Wenn wir von unserem Denken sprechen, dann geht es darum, auf welche Weise wir uns der Dinge bewusst sind. Es geht um das Denken, das den ganzen Lebensstil bestimmt. Das schließt auch unsere Erinnerungen und Wahrnehmungen und Überzeugungen ein. Unsere Gedanken bestimmen die Ausrichtung unseres Handelns und sie formen die Gefühle, die unsere Reaktionen auf die Welt um uns herum begleiten. Von diesen seinen lebensprägenden Gedanken her ist der Mensch, der Gott nicht kennt, alles andere als göttlich erleuchtet. Das heißt, der gottlose Mensch geht an der göttlichen an den göttlichen Lebenszielen vorbei. Er kann sie nicht erkennen, er tappt irgendwie im Dunkeln. Zwar wurde dem Menschen der Verstand gegeben, um Gottes Charakter und Wahrheit und Schönheit zu entdecken und darüber zu staunen und nachzudenken. Aber in seinem gefallenen Zustand benutzt er seinen Verstand, um alle möglichen vergifteten Philosophien zu erfinden, ja, um seinen selbstsüchtigen Rationalismus auszuleben. Wie viele zerstörerische Erfindungen hat es doch im Laufe der Menschheitsgeschichte schon gegeben. Der Mensch denkt nicht so, wie Gott denkt. Sein Verstand ist von dieser angeborenen Sündhaftigkeit so benebelt, dass er aus sich heraus nicht fähig ist, Gott mit seinem Verstand zu ehren. Albert Einstein hat mal gesagt, was uns beängstigt, ist nicht die explosive Kraft der Atombombe, sondern die Kraft des Bösen im menschlichen Herzen. Dazu kommt noch, dass der Mensch keinen Anteil an dem Leben hat in seinem natürlichen Zustand, das Gott schenkt. Vers 18b, das Wort, das deutet also per Kontrast hier an, dass der Mensch einmal für die Gemeinschaft mit Gott geschaffen war. Aber er hat sich emanzipiert und ist in die Fremde gegangen und lebt getrennt vom wahren Leben, dessen Quelle allein in Gott zu finden ist. Und dann nennt Paulus hier einen doppelten Grund, warum die Menschen so getrennt sind von diesem göttlichen Leben. Als er sagt, das kommt von der Unwissenheit, in der sie gefangen sind. So heißt es hier. Und da könnte man jetzt schon sagen, Moment mal. Wenn sie es nicht besser wissen, was kann man dann von ihnen verlangen? Nun, im Römerbrief, Kapitel 1, da geht Paulus etwas genauer auf diese Thematik ein. Das Problem ist einfach das, dass der Mensch eigentlich ein Wissen von Gott hat. Der Mensch weiß, dass er nicht allein auf dieser Welt ist. Irgendwie weiß er, es gibt eine höhere Macht, an der Schöpfung kann man erkennen, dass es einen Schöpfer geben muss. Nun, die Atheisten meinen, dass es eben diesen Glauben nicht gibt an diese höhere Macht. Das ist ein anderes Thema. Aber der Paulus, der beleuchtet das im Römerbrief und er sagt, es gibt da ein Wissen. Aber was tun die Menschen? Römer 1, Vers 25, sie vertauschen die Wahrheit, die Gott sie hatte erkennen lassen, mit der Lüge und beten das Geschaffene an. Sie werden Materialisten, werden Leute, denen es nur noch um sich selbst und ihren Wohlstand geht, um ihr eigenes Ich sich alles dreht. Und das, was eigentlich von Gott durch die Schöpfung erkannt werden kann. Das wird nun vom Menschen verdrängt und pervertiert und letztlich hält man sich an das Diesseits und betet im Grunde das Geschaffene an und nicht Gott, auch wenn man das unbewusst tut. Aber der Paulus sagt da im Römerbrief, das ist kein, diese Unwissenheit ist kein Entschuldigungsgrund, aber eben eine Tatsache, die fatale Auswirkungen für das Gottesverhältnis des Menschen hat. Und dann nennt Paulus hier einen zweiten Grund, warum der Mensch so getrennt ist von Gott. Seine unersättliche Suche nach Befriedigung verführt ihn zu allem möglichen Unreinen. Auf der Flucht vor Gott drängt es den Menschen zu einem Leben ohne Grenzen. Everything goes. Ein Leben ohne Grenzen, in dem nichts verboten ist, solange man damit durchkommt. Am Ende zeigt sich, dass die Sünder nie befriedigt werden können. Es gibt keine Grenze. Der natürliche Mensch ist so unersättlich hinter der Sünde her, dass er schließlich gar nicht merkt, wie tief er im Sumpf der Ausschweifung steckt. Sein Gewissen schlägt nicht mehr Alarm, wenn er sündigt, wenn er Dinge tut, die genau konträr sind zu dem, was Gott gesagt hat. Der Mensch hat Gott losgelassen und sich selbst anstelle von Gott zum Gott gemacht und rutscht so immer deutlicher in einen Abgrund hinein. Und wenn das geschieht, dann zerfallen Kulturen. Und ich denke, wenn wir wirklich mit wachen Augen sehen, dann kann man auch hier bei uns im sogenannten christlichen Abendland erkennen, was für Folgen das hat, dass der Mensch sich losgesagt hat von Gott. Und selbst hier gibt es einen Rückfall ins Heidentum. Und ich denke, die Grundsache ist die, dass der Mensch Gott losgelassen hat. In seiner Selbstverwirklichung läuft wie einer, der immer tiefer in diesen Sumpf hineingerät und gar nicht merkt, dass er darin untergeht. Und das Fatale heute ist, dass selbst Menschen, die sich Christen nennen, keine Probleme haben, ein Leben zu führen, das geradezu konträr der Ordnungen Gottes ist. Man nimmt das Wort Gottes, die guten Ordnungen Gottes, nicht mehr ernst oder man interpretiert sie um. Ich sprach unlängst mit einem Bruder, den ihr alle nicht kennt, der mir unter Tränen sagte, dass sein Sohn, ein wirklich hochbegabter, junger Mann, selbstbewusst jetzt bekennt, ich bin Christ und praktizierender Homosexueller. Aber wie ist das möglich? Bewusst und gezielt in der Sünde zu leben, einfach seinen Trieben freien Lauf zu lassen, sozusagen irgendwo die Synthese zu suchen, wo die Bibel ganz klar die Antithese setzt. Natürlich weiß ich, dass es echte, wiedergeborene Christen gibt, die homophil empfinden. Und vielleicht gibt es auch hier unter uns Menschen, die homophil empfinden. Ohne Frage. Es ist möglich, auch als Christ homophil zu empfinden. Sich angezogen zu fühlen von dem gleichen Geschlecht. Aber es ist noch mal was anderes, wenn man sich entscheidet, eben seine sexuellen Empfindungen bewusst auszuleben. Auch wenn man weiß, dass Gott da was ganz anderes sagt. Die fehlende Gottes Orientierung und die falsche Lebensführung trennen den Menschen gleichermaßen von dem echten, wahren Leben aus Gott. Aber ja, der Paulus schreibt ja diesen Brief an Christen und indem er diesen Sumpf der Sünde kurz zitiert, sagt er auch, Leute, euer Lebensfundament ist ein anderes. So habt ihr Christus nicht kennengelernt. So ein Lebensstil hat euch Christus nicht vorgelebt. Ihr erinnert euch doch, wie ihr unterrichtet worden seid, auf welche und welche Bedeutung Christus für den Einzelnen und auch für seine Lebensführung hat. Ihr habt es gehört und ihr habt es auch erlebt, was in Jesus Wirklichkeit ist und wie er uns auch Kraft gibt zu einem veränderten Leben. Und dann erklärt er in den Versen 20 bis 24 unser Lebensfundament, das steht auf drei Grundtatsachen christlichen Lebens. Es sind drei Grundtatsachen, die unser neues Leben bestimmen. Sie sind Teil unseres Lebensfundaments. Erstens, das alte Leben unter der Kontrolle der Sünde ist zu Ende. Der Paulus erklärt das hier mit einem Bild. Er sagt, ihr habt den alten Menschen, der dem früheren Lebenswandel entspricht, diesen alten Menschen, den habt ihr abgelegt, so wie man ein altes, ein dreckiges, ein zerlumptes, ein stinkiges Kleid ablegt. So habt ihr euren alten Lebensstil unter der Kontrolle der Sünde jetzt abgelegt. Ihr seid nicht mehr, der ihr vorher wart. Eine radikale Änderung ist in dem Augenblick eingetreten, als ihr Christus in euer Leben aufnahmt. Der alte Mensch ist also der Mensch unter der Herrschaft der Sünde. Man kann auch sagen, der Lebensstil des alten Menschen ist das heidnische Leben, wie es uns hier von Paulus in diesen Versen 17 bis 19 beschrieben wurde. Und er sagt, für Christen ist dieser Zustand Vergangenheit. Man ist nicht heute Christ und muss es morgen wieder werden. Und der Wortlaut hier im Grundtext legt nahe, dass es sich hier um etwas geht, das abgeschlossen ist. Ihr habt abgelegt diesen alten, der Sünde verschriebenen Lebensstil. Und wir können natürlich fragen, wann ist das geschehen? Und Römer 6 gibt die Antwort auf diese Frage. Paulus sagt dort, dass wir in dem Augenblick, als wir zum Glauben kamen, mit Christus, wer weiß es? Gestorben, begraben und auferstanden sind. Das heißt also, der Tod und die Auferstehung Jesu Christi sind nicht nur historische Ereignisse, sondern es sind Erfahrungen des Christen. Es sind Erfahrungen, an denen wir teilhaben sind. Und dann heißt es dort, wie können wir in der Sünde verharren oder wie können wir in der Sünde verharren, wenn uns diese Gnade geschenkt ist, wir können nicht in der Sünde verharren, weil wir der Sünde abgestorben sind. Und diese Wahrheit, die bezieht sich auf unsere Stellung. Jeder, der in Christus ist, der wird von Gott als der Sünde abgestorben angesehen. Abgestorben heißt eigentlich getrennt. Und wir können das so verstehen, in dem Augenblick, wenn wir zu Christus kommen, wenn wir neues Leben bekommen, sind wir von der Sünde rechtlich getrennt worden. Das heißt nicht, dass die Sünde nicht mehr vorhanden sei. Wir sind noch nicht erlöst von der Gegenwart der Sünde, aber wir sind getrennt von ihrem Herrschaftsbereich. Wir haben ein ganz anderes Verhältnis zur Sünde bekommen. Wir sind nicht mehr, wer wir früher waren. Da hat ein Wandel sich vollzogen, eine Sinnesänderung. Und wir werden von unserer Stellung von Gott her als mit Christus gestorben und auferstanden angesehen. Es gibt diese bekannte Anekdote, habe ich hier auch schon erwähnt, von Martin Luther, der mal spät abends in seinem Arbeitszimmer sitzt in Wittenberg und der Teufel, er schleicht durch die Stadt, er will den Reformator bei seiner Arbeit stören und unter dem Arbeitszimmer des Reformators ruft er nach oben, wohnt hier der Dr. Martinus Luther? Und Luther erhört die Stimme des Teufels, er springt, er kennt sie wohl, er springt zum Fenster, reißt die Fensterläden auf und ruft hinunter, nein, der Martin Luther, der ist längst gestorben, hier wohnt Jesus Christus. Und in dem Moment zieht der Teufel den Schwanz ein und verschwindet. Das ist eine Anekdote. Aber sie will uns sagen, der alte Mensch ist gestorben, ein neuer Mensch ist geboren mit einer ganz neuen Identität. Und diese Tatsache erklärt uns Paulus in Vers 24, wo er uns sagt, ein neues Leben hat begonnen, das eine Neuschöpfung Gottes ist. Und dieses neue Leben, das ist nicht das Produkt menschlicher Frömmigkeitsübungen. Es ist auch nicht entstanden durch ein Verbesserungsprogramm des eigenen Ichs, sondern es ist etwas völlig Neues, das Gott geschaffen hat und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind. Ist jemand in Christus? Das Alte ist vergangen. So verkündigt das Paulus im 2. Korintherbrief. Und im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 30, da spricht er auch über unsere Vereinigung mit Jesus, ein sehr zentrales Bibelwort. Und er sagt uns dort, aus Gott kommt es, dass ihr in Christus seid. Und dann fasst das Paulus, der fasst es da zusammen, was das bedeutet, was Christus selbst für uns geworden ist. Unter anderem sagt er uns, dass Jesus Christus uns zur Gerechtigkeit und zur Heiligung oder zur Heiligkeit geworden ist. Das heißt, die Gerechtigkeit und die Heiligkeit Christi, sie wurden uns zugerechnet, als wir Christen wurden. Und deshalb ist ein Christ viel mehr als nur ein begnadeter Sünder. Wir sind Heilige. Jesus selbst ist uns zur Heiligkeit und Gerechtigkeit geworden. Das ist also unsere Stellung in Christus. Und Heiligkeit, meine Lieben, ist nicht eine Fähigkeit oder Eigenschaft, die Jesus in mich hineinlegt. Sie ist er selbst in mir. Und so bedeutet auch Heiligung letztlich nichts Geringeres, als dass die Heiligkeit Jesu zu meiner Heiligkeit wird und sich in meinem Leben zeigt. Und davon spricht dann diese dritte Tatsache unseres christlichen Lebens. Denn in Vers 23, da steht, wir sollen uns in unserem Geist und in unserem Denken erneuern lassen. Ist das nicht interessant, wie Paulus durch den Heiligen Geist uns dieses Fundament des christlichen Lebens, wir reden hier wirklich von Basics, Grundlagen, wie er das hier beschreibt. In Vers 22 sagt er uns eindeutig, die alte gottlose Lebensweise ist für allemal vorbei. Ihr habt den alten Menschen ausgezogen. Ihr seid nicht mehr, wer ihr vorher wart. Die alte Identität in Adam, die ist gekreuzigt. Und dann in Vers 24 sagt er uns, wer wir jetzt schon sind, nämlich ein neuer Mensch. In Christus haben wir eine neue Identität und die Gerechtigkeit und die Heiligkeit des Herrn Jesus wurden uns zugesprochen. Wenn Gott uns ansieht, dann sieht er uns in Christus. Christus ist unser Leben und deshalb auch das Zentrum unserer neuen Identität. Das hatte Paulus so erfahren. Und ich denke, das ist die Erfahrung jedes Menschen, der zum Glauben kommt. Das Alte ist vergangen. ausgezogen und das Neue ist angezogen. Das sind zwei Tatsachen im Indikativ. Aber dazwischen klingt ganz deutlich der Imperativ an. Der Indikativ beschreibt, was ist. Der Imperativ enthält die Aufforderung. Werdet beständig erneuert in eurer inneren Persönlichkeit, in eurem Denken, in eurem Geist. Und wer jetzt mitgedacht hat und nicht gerade schläft, der fragt sich, Paulus, ist das nicht ein Widerspruch? Ich dachte, ich wäre doch ein neuer Mensch. Wieso muss ich mich jetzt wieder erneuern lassen? Aber genau dieses Paradoxon ist die dritte Grundtatsache unseres christlichen Lebens. Wir werden, was wir bereits sind. Als Christen befinden wir uns in einem ständigen Erneuerungsprozess, in dem der Geist Gottes uns von innen verändert. Das möchte er, er versucht das. Und er möchte unsere neue Identität in unserem Verhalten so freisetzen, dass wir mehr so denken und mehr so leben und mehr so lieben wie Jesus. Die Spannung bleibt also. In unserer Stellung vor Gott sind wir neu. Aber wir befinden uns auch in einem ständigen Erneuerungsprozess, in dem unser Zustand immer mehr sich unserer Stellung angleicht. Und wer die Bibel liest, der weiß, dass dieses Paradoxon sich durch das ganze Neue Testament zieht. Und es ist ein Grundmuster der Heilslehre. Das Neue ist zwar schon jetzt angebrochen, aber noch nicht vollendet. Wir warten noch auf den Anbruch des zukünftigen Zeitalters. Schon jetzt sind wir Bürger des Himmels und haben eine göttliche Natur. Und zugleich sind wir Bürger dieser Erde, wo die Gegenwart der Sünde nicht aufgehoben ist und uns immer wieder verführen will. Schon jetzt haben wir das ewige Leben. Zugleich aber warten wir noch auf das Erbe des künftigen Lebens. Schon jetzt sind wir erlöst, aber zugleich erwarten wir noch auf die Erlösung unseres Leibes. Schon jetzt sind wir mit Christus auferstanden und haben neues Leben. Zugleich aber warten wir auf die Totenauferstehung. Das schon jetzt und noch nicht bestimmt unsere Existenz. Das neue Leben ist uns geschenkt, aber wir stehen auch in der Verantwortung, von innen her beständig erneuert zu werden, weil wir noch nicht vollendet sind. Wir werden, was wir schon in Christus sind. Das ist die Devise für Menschen, die den neuen Menschen angezogen haben. Aber eines ist sehr wichtig, wenn es um die Grundtatsachen christlichen Lebens geht. Unsere neue Identität, die uns bei unserer Bekehrung geschenkt wurde, das ist die wahre Grundlage, um ein gottgewolltes christliches Leben zu leben. In unserer neuen Identität wollen wir nicht sündigen. Wir ändern also nicht unseren Lebensstil, um heiliger und gottesfürchtiger zu werden. Wir ändern unseren Lebensstil, weil wir schon heilig sind. Das ist ein Unterschied. Weil Jesus Christus durch den Geist Gottes in uns lebt, wollen wir uns von den guten Ordnungen Gottes in seinem Wort bestimmen lassen und ein Leben führen, durch das Christus immer mehr zum Vorschein kommt. Das ist eine wichtige biblische Wahrheit, an der wir festhalten müssen in diesem Erneuerungsprozess. Ebenfalls Luther hat mal gesagt, in dem Augenblick, in dem ich Christus und mich selbst als zwei betrachte, bin ich verloren. Das heißt, in diesem Erneuerungsprozess ist es unheimlich wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern, wer wir in Christus sind. Und aus diesem Bewusstsein heraus treffen wir dann unsere Entscheidungen. Auch wenn unser altes, von der Sünde beherrschtes Leben Vergangenheit ist, müssen wir trotzdem noch gegen die Sünde oder das Fleisch, wie Paulus das so nennt, anstehen. Das ist unser tägliches Problem als Christen. Obwohl die alte gefallene Natur rechtlich gesehen tot ist, ist sie nicht ausgerottet. Wir sind nicht mehr länger in dieser Natur gefangen, aber wir können immer noch fleischlich handeln. Wir haben immer noch die Fähigkeit zu sündigen. Und ich glaube, bis zu dem Tag, an dem wir die Augen schließen, bleibt dieser stolze, selbstsüchtige, verdorbene Teil in uns, diese alte Ratte, ihr erinnert euch noch an die Geschichte, die wir nicht verbessern können. Aber in jedem Gotteskind, da gibt es auch eine gerechte und heilige und Christusliebende Veranlagung, die nicht zerstört werden kann. Und das ist die tiefere Realität unserer Existenz. Und die tägliche Herausforderung in diesem Erneuerungsprozess ist die, sich ganz auf Jesus zu verlassen, immer wieder neu und dem Geist Gottes in unserem neuen Herzen mehr und mehr Raum zu geben. Ich möchte das noch illustrieren mit einem Beispiel. Ihr wisst doch, ich bin in Siebenbürgen geboren, habe dort die ersten 20 Jahre meines Lebens gelebt. Aber seit 30 Jahren bin ich deutscher Staatsbürger und habe, man könnte sagen, rechtlich eine andere Identität. Nun stellen wir uns mal vor, da würden eines Tages einige rumänischen Agenten zu mir kommen und die würden mir sagen, Herr Binder, Sie sind in Rumänien geboren und wir glauben, Sie haben ein paar Fähigkeiten, die wir gebrauchen könnten. Vielleicht können Sie für uns arbeiten. Wisst ihr, was ich denen sagen würde? Ich würde natürlich nicht fragen, wie viel zahlt ihr? Nein. Ich würde sagen, da ist die Tür. Verschwinden Sie. Ich habe nichts mit euch zu tun. Ich bin kein Rumäne mehr. Ich bin deutscher Staatsbürger. Und somit unterstehe ich den Rechten und Privilegien und Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland. Machen Sie, dass Sie fortkommen, sonst rufe ich die Polizei. Meine Lieben, genauso müssen wir mit der Verführung des Fleisches umgehen. Und seid euch bewusst, ich kenne es aus meiner eigenen Geschichte, dieses Fleisch, diese eigene Identität, diese miesen Agenten, die klopfen fast täglich an unsere Tür. Meine Güte, die wollen mit uns diesen Deal machen. Wir müssen uns unserer wahren Identität erinnern und sagen, für die Sünde und ihren Lohn bin ich tot. Für Gott lebe ich. Wenn wir echte Christen sind, dann haben wir ein neues Herz. Und dieses neue Herz ist nun das Kontrollzentrum unseres Lebens. Aus diesem Raum soll nun gedacht und gefühlt und entschieden und geprüft und verlangt werden. Ein neues Leben in Christus ist möglich. Und die Frage ist eben nur, von welcher Natur lassen wir uns in unserem Alltag beeinflussen? Nur in einer radikalen Abhängigkeit von unserem Herrn und seinem Geist können wir ein Leben führen, das nicht dauernd von unserem Ego und unserem Fleisch manipuliert wird. Und das ist mein Herzensverlangen, dass wir uns nicht selbst betrügen, meine Lieben, sondern in aller Ehrlichkeit unser Innerstes prüfen, auf welchem Lebensfundament steht mein Leben. Auch wenn die meisten von uns schon lange auf dem Weg der Nachfolge sind, so lasst uns, meine Lieben, nicht ein flaches Bewusstsein dessen bekommen, was Sünde ist, sondern uns einfach immer wieder neu besinnen und auch wissen, auf welchem Fundament wir stehen. Unser alter Mensch bestimmt nicht mehr unser Leben. Wir sind in Christus eine neue Kreatur. Wir sind nicht mehr die armen, alten Sünder, sondern wir sind Heilige. Und deshalb regt sich in uns auch ein neuer Hunger, ein neuer Durst, ein Verlangen nach Gott. Und es ist stärker als die Sünde. Außerdem lebt der Heilige Geist in uns und sein größter Wunsch ist es, in diesem Erneuerungsprozess, in dem wir alle stehen, mit uns mitzuwirken, sodass wir Jesus ähnlicher werden. Und mein Gebet ist es, dass wir diese Grundtatsachen christlichen Lebens nicht nur mit unserem Verstand, sondern auch mit unserem Herzen begriffen haben und dass wir wissen, was unser Lebensfundament ist. Neues Denken und altes Verhalten passen eigentlich nicht zusammen. Auch wenn dieser Balanceakt immer wieder auch von Christen, auch von uns versucht wird zu gehen. Aber man kann nicht mit einem Bein auf festem Grund stehen und mit dem anderen aber im Sumpf. Wer das versucht, der wird früher oder später versinken. Der Turm wird fallen. Wir brauchen ein festes Fundament. Wer aber den neuen Menschen angezogen hat, der will in seinem Leben dem Geist Gottes Raum geben, damit er unsere Denk- und Verhaltensweisen mehr und mehr ändert, sodass wir immer mehr zu dem werden, was wir eigentlich in unserer Stellung in Christus schon sind. Lass uns ins Gebet gehen und ich lade ein zu einer Zeit des stillen Gebets. Denkt in der Stille darüber nach. Wie sehe ich mich? Wie siehst du dich? Hast du wirklich eine neue Identität in Christus? Erkennst du deine wahre Identität? Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann danke Gott dafür in diesen nächsten Minuten, was er dir in Christus geschenkt hat und bitte ihn, dir zu helfen durch die Kraft des Geistes Gottes, das Neue, das in dir lebt, freizusetzen und auszuleben.